Die Hörbar. Das Radiomagazin der Hochschule Karlsruhe.
Am Mikrofon Jan Holthaus. Herzlich willkommen. Seit genau 1100100 Semestern wird bei uns Informatik gelehrt. Wenn man das mal grob überschlägt und ins Dezimalsystem umrechnet, heißt das 100 Semester oder anders gesagt 50 Jahre Informatik an der HKA. Ein schöner Grund zu feiern, wie ich finde. Natürlich geht das im Moment nicht wegen Corona, aber ich habe mich anlässlich dieses Jubiläums trotzdem mal mit einigen Leuten aus unserer Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik unterhalten und die mal gefragt, wie die Informatik angefangen hat und was draus geworden ist. Einer, der den Anfang damals mitgemacht hat, ist Klaus-Dieter Hüttel. Er ist einer der ersten Absolventen des Studiengangs. Mitte der 70er hat er seinen Abschluss gemacht und er ist damals eigentlich über einen kleinen Umweg zur neuen Informatik gekommen.
Das war relativ einfach. Ich hatte angefangen, E-Technik zu studieren und sah dann im Treppenhaus immer so komische Lochstreifen von den Nachrichtentechnikern, die Treppe runterhängen, und habe mich dann mal schlau gemacht, was das ist. Und das hat mich fasziniert und das war schon alles.
Und was genau waren das für Dinger?
Lochstreifen kamen aus der Geschichte der Fernschreiber. Und dort wurde der Text zuerst in die Lochstreifen gestanzt und dann über den Lochstreifenlaser des Fernschreibers eingelesen und weggesendet. Die Lochkarten kamen etwas später. Die Lochkarten waren sozusagen der Ersatz für den heutigen Bildschirm. Eine Zeile auf dem Bildschirm entsprach einer Lochkarte. Ein Code, den dann schnell genug gelesen werden konnte und verarbeitet werden konnte.
Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie ursprünglich aus der Elektrotechnik kamen und sich dann für diesen neuen Studiengang Informatik begeistert haben. Ja. Ist das kritisch gesehen worden von manchen? Ich meine, immerhin war das damals ja so eine Art Orchideenfach, oder?
Es war, ja, diese Geschichte geht bald vorüber. Und es war dann auch so dramatisch, dass mir die elterliche Unterstützung des Studierens entzogen wurde. Es wurde nicht mehr bezahlt. Ich musste dann ab diesem Wechsel von der E-Technik in die Informatik mein Studium selber verdienen.
Das heißt praktisch, Informatik wurde damals als nicht besonders zukunftsträchtig angesehen.
Da gibt es genügend Anekdoten drüber, die das beschreiben. Ja, das Umfeld war skeptisch bis kopfschüttelnd, was denn da los ist.
Beschreiben Sie mal kurz, wie dieses Studium ausgesehen hat. Es gab damals ja allenfalls riesengroße Rechensysteme, die ganze Räume gefüllt haben. Heute hat ja jeder Student seinen Laptop und kann mit dem iPad irgendwie rumsurfen und auch arbeiten. Wie war das damals bei Ihnen?
Die Rechnerausstattung war im Keller, stand die Zuse Z22 mit einem gigantischen Adressraum von 16 Worten und einem Algol-Compiler, der sehr ausgefuchst war. Mit dem haben wir angefangen zu rechnen. Es kam dann relativ zeitnah zu dem ersten oder zweiten Semester die Verbindung zur UNIVAC an der UNIVAC 1108 an der Uni. Und das war so organisiert, dass du deine Lochkarten in die Schachteln abgegeben hast und darauf gewartet hast, bis dein Ergebnis ausgedruckt wieder kam.
Das waren also schon noch andere Zeiten. Vielleicht an der Stelle mal ein kleiner Exkurs. Klaus-Dieter Hüttel hat eben neben diesem UNIVAC-Rechner des heutigen KIT auch den ersten Großrechner der Hochschule erwähnt, nämlich die Zuse Z22. Das ist ein Rechner, der aus mehreren großen Schaltschränken besteht, Baujahr 1957. Und es handelt sich bei diesem Rechner um einen Röhrenrechner. Der hat also noch nicht mit Transistoren gearbeitet, das kam erst ein paar Jahre später, sondern mit Röhren, also etwa solche, wie man sie heute noch aus Gitarren und Bassverstärkern kennt. 415 Röhren und 2400 Dioden stecken in dieser Zuse Z22 und damit konnten die Rechenoperationen damals durchgeführt werden. Und ich habe mir sagen lassen, dass dieser Rechner dafür gesorgt hat, dass Berechnungen beispielsweise der Bauingenieure, die normalerweise so 2 Wochen gedauert hätten, innerhalb von einer halben Stunde damit ausgeführt werden konnten. Also das war schon mal ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Diesen Rechner gibt's übrigens auch heute noch und das Beste ist, er funktioniert sogar. Und das macht ihn zu einem echten Kulturgut, denn dieser Rechner ist heutzutage der älteste, voll funktionsfähige und vor allem auch originalgetreu erhaltene Röhrenrechner der Welt. Bis vor ungefähr 20 Jahren stand er hier bei uns im Keller Und inzwischen ist er im ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, zu sehen. Und falls ihr da mal vorbeikommt, schaut euch das Ding mal an. Ist echt eindrucksvolle Technikgeschichte. Pac-Man, ein Klassiker, der Anfang der 80er erschienen ist und in etlichen Adaptionen in den Kinder- und Jugendzimmern zu finden war. Überhaupt waren die 80er Jahre ja das Jahrzehnt der Homecomputer. C64, Atari, Amiga, die ganzen Sachen. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass die 80er Jahre deshalb auch ein prägendes Jahrzehnt gewesen sein müssen für die Informatik. Aber Professor Lothar Gmeiner, der die 80er Jahre an der HKA miterlebt hat, der sieht das gar nicht mal unbedingt so.
Nicht mehr als die Jahre davor und danach. Also was für die ganze Zeit charakteristisch war, war eigentlich der permanente Wandel. Und dieser permanente Wandel, der hat sich mehr oder weniger auch in unseren Studien- und Prüfungsordnungen beispielsweise niedergeschlagen. Kaum eine Studien- und Prüfungsordnung hat eine größere Halbwertszeit als 3 Jahre gehabt, bis sie wieder von einer neuen abgelöst wurde. Das zeigt auch, wie die Professoren und die Studierenden mit dieser Thematik umgegangen sind. Sie mussten sich quasi dieser Geschwindigkeit, die natürlich von außen hauptsächlich getriggert war, anpassen. Was jetzt aber nicht heißt, dass an den Grundlagen sich wahnsinnig viel geändert hat. Die Grundlagen sind weiterhin die Grundlagen aus den 70er Jahren und die sind weiterhin tragfähig. Das ist positiv an der ganzen Geschichte. Die Ausprägungen sind ein bisschen anders geworden. Also dieser Zwang zum Wandel, der hat zum Beispiel Anfang der 90er Jahre dazu geführt, dass wir eine Vertiefungsrichtung künstliche Intelligenz eingeführt haben in die Prüfungsordnungen. Die war zum damaligen Zeitpunkt ihrer Zeit weit voraus, hat sehr wenig studentische Resonanz gefunden und wurde praktisch nach 4 bis 5 Jahren wieder beerdigt.
Das kann natürlich passieren, wenn man der Zeit voraus ist. Inzwischen ist das Thema KI, künstliche Intelligenz, durchaus wieder aktuell. In den 80ern hat sich aber auch in der Informatik ein Trend manifestiert, der sich gehalten hat bis heute, leider muss man sagen, nämlich der relativ geringe Frauenanteil im Studiengang.
Als ich angefangen habe 1984, da lag er so in der Größenordnung 15% und hat sich im Laufe der Zeit eher auf 10% reduziert. Ich bin dann in der Folge ab 1998 Dekan geworden. Und da ist mir dieses Problem mit dem Mangel an Frauen im Grunde genommen immer wieder auf dem Schreibtisch gewesen. Und ich habe immer wieder überlegt, wie man das lösen könnte und das Interesse der Frauen an der Stelle erhöhen könnte. Aus dem Grund habe ich mir dann auch später überlegt, in Richtung Medien- und Kommunikationsinformatik etwas zu unternehmen. Und das ist dann im Lauf der 2000er Jahre dann auch zum Glück gelungen und wir konnten Ressourcen freischaufeln und dort haben wir dann ein ganz neues Feld betreten und das hat auch diesen gewünschten Erfolg gebracht, mehr Frauen für die informatikaffine Medieninformatik zu gewinnen.
Die Medieninformatik ist ein Studiengang, der sich aus der Informatik an der HKA entwickelt hat. Und Professor Thomas Hinz ist als Studiendekan für die Medieninformatik zuständig. Und ich habe ihn gefragt, wo denn eigentlich die Unterschiede zum normalen Informatikstudiengang liegen.
Also erstmal würde ich ganz gerne noch die Gemeinsamkeiten beschreiben. Im Grunde genommen ist es ein Informatikstudiengang, was viele Studieninteressierte vielleicht erstmal gar nicht so erfasst haben, wenn sie die Informationen eingeholt haben. Das bedeutet, wir haben ca. 55% von dem Studium was Programmier- und Mathematikanteil. Dazu, was es natürlich dann unterscheidet, ist eben der Bereich der Medien und der Gestaltung. Das macht dann ungefähr ein Drittel aus von dem Studiengang. Interdisziplinäre Studiengänge sind sehr gefragt. Es gab auch wieder neulich eine Untersuchung dazu. Und für uns ist der große Vorteil auch, dass eine neue Zielgruppe sozusagen entstanden ist oder angesprochen wurde, nämlich Frauen. Wir haben also einen mindestens doppelt so hohen Frauenanteil bei uns in der Medieninformatik als in der reinen Informatik, was uns natürlich sehr freut. Und sicherlich ist es die Kombination der Fächer, die Frauen auch anspricht, gerade besonders natürlich die Gestaltung und die Medien.
Und es handelt sich um einen sehr innovativen Studiengang, der einen ganz wichtigen Punkt abdeckt. Wir sind heutzutage ja zunehmend von Informatik umgeben. Überall, auf jedem Gerät laufen Programme, läuft Software und die muss von Menschen bedient werden.
Die Gestaltung hat ja die Funktion in der Informatik, sage ich mal, die Inhalte zu vermitteln. oder halt nach außen zu gehen. Also dieses typische Bild, was man immer hat, dass jemand etwas programmiert und aus seiner Sicht alles richtig gemacht hat und das Produkt auf den Markt kommt und oft von den Benutzerinnen und Benutzern nicht benutzt werden kann, weil es eben zu kompliziert ist. Da setzen wir mit der Gestaltung an und das ist halt ein wichtiger Teil. Also wir müssen quasi das kommunizieren, vereinfachen, was die Technik sich ausgedacht hat, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und deswegen ist es ein sehr wichtiger Bereich. Und das ist etwas, was auch sehr nachgefragt wird. Und genau da finde ich immer, ist es im Vergleich mit jemand, der Architektur studiert hat, muss meiner Meinung nach auch eine Mauer bauen können, damit er denn auf der Baustelle mitreden kann. Genauso ist es dann bei der Medieninformatik, wenn ich etwas gestalte, finde ich halt die gute Kombination, auch programmieren zu können, um dem der Programmierabteilung zu sagen, das ist technisch möglich, wir können es umsetzen und so ist es verständlich präsentiert demjenigen gegenüber, der das dann benutzen soll.
Wenn heute jemand Medieninformatik studieren möchte, was sollte der denn so mitbringen? Welche Interessengebiete und welches Können sollte er denn mitbringen, wenn er das Studium beginnt?
Ja, wenn ich jetzt von der Medieninformatik ausgehe, sollte natürlich, gerade wenn es speziell um Medien und Gestaltung geht, ein Interesse da sein. Ich würde es sogar ein bisschen weiterführen. Ich würde sagen, man sollte dafür brennen. Also egal, was man studiert, man sollte auf jeden Fall sehr motiviert sein, es wirklich zu studieren. Ich kann verstehen, dass junge Menschen gerade auch erstmal sich ausprobieren müssen, also erstmal anfangen zu studieren. Aber wenn sie das gefunden haben, merken wir auch immer wieder im Studium, dass man, wenn die Motivation da ist, ist das Wichtigste überhaupt. Also die intrinsische Motivation muss vorhanden sein. Dann natürlich ganz klar sowas wie ein Verständnis, ein technisches Verständnis, aber auch ein gestalterisches. Wir setzen nicht voraus, dass jemand programmieren kann, aber auch nicht, dass jemand perfekt gestalten oder zeichnen kann. Das lernt man bei uns im Studium. Und wenn das Interesse da ist, ich sage immer so schön, jeder kann malen, kann das im Prinzip auch jeder lernen. Und das ist das Wichtige, was ich, denke ich, so als Voraussetzung sehen würde. Gestaltung bedeutet auch ganz viel Gesellschaft, ganz viel Interesse haben an der Gesellschaft. Und dazu gehört auch natürlich zu überlegen, was man da tut, beziehungsweise dass man selbst auch eine Haltung einnimmt.
Wenn ihr euch die Medieninformatik anschauen wollt, wir haben dazu weiterführende Infos auf unserer Homepage. Einfach mal in die Bachelorstudiengänge reinklicken unter www.h-ka.de. Vor 50 Jahren ist das Informatikstudium an der HKA eingeführt worden. Wir haben vorhin schon gehört, dass es damals so ein bisschen belächelt wurde als Orchideenfach. Damals gab es gerade mal 11 Studenten, die Informatik studiert haben. Es war also auch nicht so besonders beliebt. Das hat sich zum Glück gewandelt. Inzwischen gehören unsere Informatikstudiengänge zu den beliebtesten an unserer Hochschule. Professorin Dr. Astrid Laubenheimer, haben wir eigentlich alles richtig gemacht?
Wir haben alles richtig gemacht, ganz bestimmt. Und wir machen, glaube ich, auch nach wie vor noch alles richtig. Die Zeichen der Zeit sagen einfach, dass die Informatik mit ihren Grundlagen und mit dem Potenzial, das sie dann in Spezialisierungen oder auch Vertiefungen bietet, einfach sehr zukunftsträchtig ist.
Wie bleibt man denn dann zukunftsorientiert?
Also wir haben eine extrem schnelllebige Zeit, aber auch die Informatik an sich ist in einem extrem hochgetakteten Wandel unterzogen. Und das bedeutet zum einen, dass man natürlich diesen Wandel mitverfolgen muss. Und das bedeutet auch eine riesengroße Flexibilität des Lehrkörpers. Ja, als ich 2009 an die Fakultät kam, war ich sehr überrascht oder erfreut, wie dynamisch und wie flexibel auch die Kollegen reagieren auf entsprechende Veränderungen. Wenn wir da nicht mitgehen, wenn irgendwann der Tag kommt, an dem wir sagen, okay, wir ruhen uns jetzt auf dem aus, was wir jetzt erreicht haben, dann sind wir draußen. Ja, und das ist, denke ich, eine auch ganz, ganz große Angelegenheit bei uns im Fachbereich, dass diese Bereitschaft, da was zu leisten, auch gegeben ist von den Kollegen.
Ja, man hört schon raus, dass in der Informatik fast nichts so beständig ist wie der Wandel. Ich glaube, dass es wichtig ist, unseren Studierenden diese Anpassungsfähigkeit, auch diese Lust auf Innovation mitzugeben, quasi als Rüstzeug für das spätere Berufsleben. Aber was muss eine Schülerin oder ein Schüler eigentlich mitbringen, wenn er oder sie Informatik studieren möchte? Muss man da ein Nerd sein? Oder welche Interessen sind nötig?
Informatikerinnen und Informatiker müssen am Ende des Tages in der Lage sein, zu modellieren, zu abstrahieren und zu formalisieren. Und das sind Dinge, die man, glaube ich, erstens mögen muss. Ja, also da muss man eine gewisse Affinität zu haben. Da muss man Freude dran haben, Dinge formal auszudrücken. Und ich glaube doch, man muss im Rahmen der Schulausbildung schon ein bisschen in diese Richtung erzogen worden sein. Das ist zumindest hilfreich. Also es geht mir jetzt gar nicht um die konkreten Fähigkeiten, programmieren zu können oder um die konkrete Fähigkeit, bruchrechnen zu können, ja, aber ein Problem zu erfassen und es formal aufzuschreiben, ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und wer da nicht schon Grundvoraussetzungen mitbringt oder eine gewisse Veranlagung mitbringt, sollte sich das überlegen, ob Informatik so genau das Richtige ist. Ich möchte aber auch zustimmen, die Leute, die bei uns studieren, die sitzen nicht alle mit Pizza und Cola im Keller und hacken. Ja, also die gibt's auch. Aber es ist eher vielleicht die Minderheit heutzutage auf jeden Fall.
50 Jahre Informatik an der HKA. Da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, welche Themen, welche Schwerpunkte zukünftig in der Informatik eine Rolle spielen. Ich glaube, Themen wie Datenschutz und Informationssicherheit werden zunehmend relevanter. Aber insgesamt lässt sich sagen, dass es wohl nicht nur ein oder zwei Schwerpunkte gibt, mit denen sich die Informatiker von morgen beschäftigen.
Wenn ich mir jetzt mal die Forschungsaktivitäten betrachte, und dann wird vielleicht klar, warum ich mir schwer tue, da eine Prognose herzuleiten, ein spezielles Thema betreffend, weil also einer der Kollegen ist ganz arg aktiv im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality im Zusammenhang mit Interaktion und Kommunikation. Da spielt dann auch Gamification eine große Rolle, ja. Dann wieder andere Kollegen, die haben sich zusammengetan, die sind forschend unterwegs im Bereich verteilter Systeme und mobiler Systeme. So, ich bin im Bereich intelligenter Systeme mit vielen Facetten unterwegs. Und das heißt also, ich glaube, in der Informatik geht es, ich will nicht sagen mehr als früher, bestimmt nicht, aber es geht immer noch unglaublich viel. Und ich würde mir wahnsinnig schwer tun, aus dem Grund mich zu fokussieren auf einen speziellen Weg oder sagen wir auf ein Thema, das sicherlich die nächsten 10 Jahre bestimmen wird. Ich glaube, das wird es nicht sehr ausgeprägt geben.